alt.de.
Herzlich willkommen zu dieser Alti-Crypto-Talk-Ausgabe des Alti-Interviews. Ich bin Christian Salo. Seit Ende Juli hält BlackRock im iShares Bitcoin Trust über 739.000 Bitcoins. Das sind rund 3,5% aller jemals existierenden Bitcoins und knapp 57% der Bestände sämtlicher US-Spot-Bitcoin-ETFs, also eine ganze Menge. Wir sprechen heute darüber, welche Markt- und Governance-Risiken aus dieser bemerkenswerten Konzentration entstehen, wie sie die Preisfindung und Liquidität beeinflussen und welche Handlungsoptionen institutionelle Anleger jetzt haben. Ich darf Ihnen unseren Studiogast und Experten vorstellen. Es ist Bernhard Wenger. Bernhard ist Head of Northern Europe bei 21 Shares. Hallo Bernhard, schön, dass du bei uns bist.
Danke für die Einladung, Christian.
Sind 3,5% der Bitcoins in einer Hand viel und wo liegt der Schwellenwert für ein Klumpenrisiko bzw. die Gewährleistung einer Marktstabilität?
Naja, vielleicht auf den ersten Blick klingt 3,5% vielleicht viel, aber man darf nicht vergessen, die 3,5% sind nicht in einer Hand. Es handelt sich ja um einen ETF, den du genannt hast. Der ist ja im Besitz von vielen, vielen Investoren, vielen, vielen tausenden Investoren. Und es gibt viele andere Vehicles und ETFs auch noch in den USA, aber eben auch hier in Europe, in Europa, was die ETCs betrifft. Also ich würde jetzt, glaube ich, hier sehe ich eigentlich keine Gefahr einer Marktkonzentration oder dass hier irgendwie ein Klumpenrisiko besteht. Ja, weil am Ende des Tages ist Bitcoin das liquideste Kryptoasset. Ja, und die ETFs funktionieren, ja, oder die Krypto-ETFs funktionieren mit dem gleichen Creation- und Redemption-Mechanismus wie klassische Aktien-ETFs. Also da würde ich keine Probleme sehen. Im Gegenteil, ja, die ETFs, und wir haben ja auch einen in den USA mit unserem 21 Shares ARK ETF, gibt ja nicht nur BlackRock, die sind ja eigentlich dazu da, um allen Investoren, sei es Retail, sei es Privatkunden, sei es institutionellen Investoren, Zugang zu der Assetklasse zu geben in einem regulatorisch einwandfreien Umfeld. Ja.
Wie stark beeinflussen ETF-Käufe und Rückgaben mittlerweile den Spotpreis gegenüber traditionellen Börsen-Orderbüchern?
Also unterschätzen darf man das auf keinen Fall. Es war ja ganz interessant, wie die, ich glaube 11 waren es damals gleichzeitig, Bitcoin-ETFs in den USA zugelassen worden sind, hat sich natürlich aufgrund der Zukäufe von Bitcoin in die diversen ETFs der Markt extrem stark nach oben bewegt. Da gab es erst einmal überhaupt vor dem berühmten Halving schon ein All-Time-High und das war sicherlich nur den ETFs zu schulden oder der Grund waren sicherlich nur die ETFs. Und was auch interessant ist, im Jahr 2024 haben die Spot-ETFs in Bitcoin doppelt so viel Bitcoin gekauft, wie in diesem Jahr Bitcoin produziert wurde. Also klarerweise haben auch die Investitionsvehikel, seien es ETFs oder andere, tragen dazu bei, dass es hier zu einem Kursanstieg kommt. Und Bitcoin ist ja generell ein deflationäres Asset. Und darum ist das für die Kursentwicklung sicherlich positiv, dass so viele Investoren einsteigen. Es gibt aber auch noch andere Einflussfaktoren. Da sieht man ja auch, dass der Kurs zwar toll gestiegen ist. Wir stehen jetzt bei ungefähr 118.000. Es gibt aber auch viele Stimmen im Markt, die sagen, durch die Käufe hätten sie erwartet, dass er noch stärker steigt. Also ich finde es eher eine gesunde Kursentwicklung aktuell.
Was würde passieren, wenn IBIT binnen kurzer Zeit massive Nettoabflüsse verzeichnen würde? Würden Market Maker und Arbitrageure genug Puffer bieten, um einen Preissturz zu verhindern?
Naja, ich glaube jetzt nicht, dass die Aufgabe eines Market Makers ist, einen Preissturz zu verhindern. Die Aufgabe des Market Makers ist, dass wenn es viele Redemptions gibt, viele Trades gibt, hier das einwandfrei abzuwickeln. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Ja, wir arbeiten hier mit professionellen Market Makern, die es genauso im Aktien- und Rentenbereich auch gibt. Das wird funktionieren wie bei anderen Asset-Klassen auch. Es ist aber schon so, dass man sagen muss, es ist sehr unwahrscheinlich, dass gerade ein ETF auf einmal alle Assets verliert, weil, wie gesagt, die Ownership bei den ETFs ja sehr diversifiziert ist und es ist ja kein Einzelinvestorfonds, wo das Risiko ist, dass ein großer Investor rausgeht und dann gibt es massive Mittelabflüsse. Aber das Risiko einer Spirale nach unten ist sicherlich gegeben, ja, hat aber nicht nur allein mit den ETFs zu tun, sondern auch mit diversen Corporate Treasuries, die ja MicroStrategy oder Strategy ist ein berühmtes Beispiel, die ja Bitcoin en masse gekauft haben und wenn es hier zu einer signifikanten Kursbewegung nach unten kommt, könnte es schon zu einer Beschleunigung kommen, weil die dann eben auch rausgehen müssen.
Welche praktischen Wege gibt es, um Bitcoin-Exposure breiter zu diversifizieren?
Also breiter zu diversifizieren, Bitcoin ist ein Single Asset. Ja, also als Investor, wenn ich mich diversifizieren will, würde ich ja dann vielleicht eher ein Crypto-Basket, Crypto-Index nehmen, dass ich mich im Kryptobereich breiter diversifiziere. Aber wo Investoren schon darauf aufpassen müssen, ist, dass sie Emittenten diversifizieren. Ja, also wenn sie zum Beispiel schon voll einen Emittenten sind mit anderen Asset-Klassen, dann würde ich einen anderen Emittenten suchen, zum Beispiel für den Kryptobereich. Ja, das ist, glaube ich, schon wichtig, diese Diversifikation. Wenn einem der ETF nicht oder ETC in Europa ein Vehikel ist, das man nicht so gern hat, gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Aber es hat sich schon gezeigt, dass die ETP-Struktur generell, oder zählen die ETFs dazu, aber eben auch in Europa die ETCs, dass sich die bewährt hat und diese Kombination aus einem etablierten Vehikel, aus einer Verpackung, die aus dem Rohstoffbereich schon bekannt ist, mit einer neuen Asset-Klasse ist eigentlich sicherlich aktuell die effizienteste, ja, muss man schon dazu sagen. Aber es gibt andere Möglichkeiten auch. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn mal große institutionelle Investoren einsteigen, dass es dann vielleicht Einzelanlegerfonds oder Mandate gibt. Das Schöne am Finanzwesen ist ja, dass man sich zuerst für eine Assetklasse entscheidet und dann im zweiten Schritt sich überlegen kann, was die effizienteste und auch sicherste Struktur für einen ist.
Sollte der Gesetzgeber Obergrenzen für ETF-Anteile am zirkulierenden Bitcoin-Bestand erwägen oder regelt der Markt das selbst?
Das regelt der Markt und das wäre, glaube ich, keine gute Idee, wenn hier jetzt der Regulator einsteigt und sagt, es dürfen nur so und so viele Bitcoins in ETFs landen, weil dann gibt es irgendwann einmal eine Preisverzerrung und nein, es regelt der Markt und wenn viel gekauft wird, wird es auch für jedes Volumen einen Preis geben, sagen wir mal so.
Letzte Frage. Wo siehst du den Bitcoin-Preis in 6 Monaten und auf welche Strategien und Produkte sollen wir unseren Fokus legen?
Also, was die Produkte betrifft, für den deutschen oder europäischen Investor ist sicherlich die ETP-Struktur, also in Deutschland heißt es ja ETC, die man aus dem Rohstoffbereich kennt, die effizienteste. Ja, die gibt es jetzt physisch hinterlegt schon seit 7 Jahren. Also insofern ist hier auch ein Track Record da, während Kryptowinter oder während Bärenmärkten. Und was die Kursentwicklung betrifft, wir haben jetzt keine offiziellen Price-Targets hier bei 21 Shares, aber so ein Konsensus bei uns ist, dass wir 140.000 sehen werden bis Jahresende.
Meine Damen und Herren, das war Bernhard Wenger, Head of Northern Europe von 21 Shares, mit seiner Einschätzung zu Klumpenrisiken im Bitcoin-Markt. Dankeschön.
Danke.
alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de